Seelische Erste Hilfe. Wir können nicht jedem helfen, aber jeder kann jemandem helfen. Der Podcast für deine seelische Gesundheit. Präsentiert von Oskar.
Sind suchtkranke Menschen Opfer ihrer Krankheit, Opfer ihrer Sucht? Ja, gleichzeitig werden sie aber zum Täter, weil sie aus ihrer Sucht heraus entscheiden. Sie entscheiden sich dazu, andere Menschen zu täuschen, zu missbrauchen und für ihre Zwecke zu manipulieren. Moin und hallo, ich bin Oskar und freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge von Seelische Erste Hilfe Podcast, der Podcast für deine seelische Gesundheit. Heute widmen wir uns der Sucht, speziell der Alkoholsucht. Ich wiederhole das gerne noch einmal. Suchtkranke entscheiden aus der Sucht heraus, dass sie vom Opfer zum Täter werden. Das geschieht in der Regel unbewusst. Nichtsdestotrotz sind sie dann in der Situation und in der Lage, Menschen zu manipulieren, zu täuschen und teilweise auch zu missbrauchen. Und so entstehen in der unmittelbaren Umgebung der Suchtkranken weitere Opfer. In Suchttherapie und in Selbsthilfegruppen geht es in der Regel aber nicht darum, sondern da werden die Betroffenen nur als Opfer gesehen, die durch äußere Umstände in die Sucht gerutscht sind. Aber so einfach ist es leider nicht. Dass eine Suchterkrankung dramatisch ist und ohne Zweifel außer Frage steht, darüber sind wir uns ja einig. Dennoch sollte auch thematisiert werden, dass Suchtkranke anderen Menschen Schaden zufügen, diese sogar traumatisieren und verletzen. Und das kann bis zur totalen Ausbeutung gehen. Und dann sind wir in der Co-Abhängigkeit. Unter Co-Abhängigkeit verstehen wir Folgendes. Wir leben in einer bipolaren Welt. Das heißt, wenn hier Ebbe ist, ist woanders Flut. Wenn es hier hell ist, ist es woanders dunkel. Und es gibt auch kein Schwarz ohne Weiß und kein Schnell ohne Langsam. Und so ist es auch in der Co-Abhängigkeit. Die Co-Abhängigkeit hat zwei Seiten. Als erstes gehört zu dem Begriff der Co-Abhängigkeit das Leiden, die Probleme und die Störungen der Angehörigen von den Suchtkranken. Suchtbetroffene, sprich Süchtige, verhalten sich in der Regel selbstsüchtig und verantwortungslos. Dagegen co-abhängige Angehörige sind in der Regel selbstlos und übermäßig verantwortungsbewusst. Man könnte es also in einem Satz zusammenfügen: Suchtkranke, Süchtige nehmen, Angehörige geben. So gesehen sind die Angehörigen, die Co-Abhängigen, nicht nur ein Anhängsel, sondern ein Teil dieses Systems. Die andere Seite der Co-Abhängigkeit liegt darin, dass die Betroffenen um die süchtigen Personen kreisen. Sie erschöpfen sich selbst in den Aufgaben, diese Person retten zu wollen. Und das wird nicht funktionieren. Diese Co-Abhängigen, diese Angehörigen von Betroffenen verlieren sich selbst. Sie spüren sich nicht mehr, vernachlässigen ihre eigenen Bedürfnisse, ihre Ziele und natürlich auch ihre Interessen. Und da leiden alle drunter. Jeder sollte sich darüber im Klaren sein, jeder Angehörige von Betroffenen, dem sollte bewusst sein, dass ihr niemanden retten könnt. Die einzigen, die die Süchtigen retten können, sind die Süchtigen selber. Ich vergleiche das immer mit einer Metapher, und zwar, ihr könnt niemandem eine Brücke bauen, beziehungsweise es nützt niemandem eine Brücke zu bauen, der nicht auf die andere Seite möchte. Jetzt wird bei dem einen oder anderen wahrscheinlich die Frage aufkommen, woran erkenne ich denn eine Co-Abhängigkeit? Das kann natürlich sehr individuell sein. Dennoch gibt es so ein oder zwei typische Merkmale, und zwar, wenn sich das gesamte Denken, Fühlen und Handeln zwanghaft um die suchtkranke Person und die süchtigen Eskapaden dreht. Co-Abhängige sehen in diesem Zustand keine Alternative und denken und glauben, grenzenlos helfen zu müssen. Immer nach dem Glaubenssatz, wenn er bzw. sie nur aufhört, dann wird alles gut. Das ist natürlich ein Irrtum. Gleichzeitig halten Co-Abhängige daran fest. Und das bis zur totalen Erschöpfung. Es wird keine Lebensfreude mehr wahrgenommen, kein Genuss mehr wahrgenommen. Es leidet das Selbstwertgefühl und natürlich sind sehr, sehr große Schuldgefühle da. Dazu kommt Grübeln, Schlafstörungen, Kopf-, Rücken- und Bauchschmerzen. Die Personen, die Co-Abhängigen, sind eigentlich nur noch eine funktionierende Hülle, aber sie spüren nichts mehr. Mit dieser teils über Jahre andauernden Aufopferung und Selbstverleugnung verlieren die Angehörigen, die Co-Abhängigen, die Bindung zu sich selbst. Sie sind gefangen in dem Leben der süchtigen Person, des süchtigen Menschen. Die Frage, die sich der ein oder andere sicherlich stellen, ist das, wie komme ich denn aus diesem Strudel der Co-Abhängigkeit wieder raus? Was muss ich denn tun? Was sollte ich denn tun? Was sind denn die ersten Schritte, die sinnvollen Schritte, dass ich aus meiner Co-Abhängigkeit dem entfliehen kann? Als allererstes ist es unerlässlich zu erkennen und sich selbst ins Bewusstsein wahrzunehmen, somit, dass ich aus dieser Situation, aus dieser Nebelwand nicht alleine herauskomme. Das heißt, ich muss mir jemanden suchen, eine neutrale Person, der ich die Hand reichen kann, beziehungsweise die mir die Hand reicht, dass wir gemeinsam aus dieser Nebelwand wieder herauskommen. Das können gute Freunde und Familienmitglieder sein. Man kann sich auch an Selbsthilfegruppen bzw. an Suchtberatungsstellen wenden. Wichtig ist, dass Sie sich von jemandem helfen lassen, der solidarisch mit Ihnen ist. Solidarisch mit Ihrem Problem und mit Ihrem Leiden. Und auf keinen Fall irgendwelche Erklärungen für das Verhalten der suchtkranken Person oder Ähnliches versucht zu finden. Diejenigen von euch, die in einer Co-Abhängigkeit sind oder da reingeraten oder Angst haben, reinzugeraten, sollten sich aber über eins ganz, ganz bewusst sein. Ihr müsst loslassen. Ihr müsst die süchtige Person loslassen. Das ist der einzige Weg, um wieder ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Für weitere Infos zum Thema seelische Erste Hilfe für Angehörige von Betroffenen besucht gerne unsere Website www.seelische-erste-hilfe.de. Nun möchte ich euch einmal darlegen und aufzeigen die verschiedenen Phasen und Stufen einer Sucht am Beispiel einer Alkoholsucht. Das beginnt mit der voralkoholischen Phase. Das ist ein gelegentliches Trinken, ein gelegentliches Erleichterungstrinken. Es steht ja niemand am Morgen auf und sagt, so, heute werde ich alkoholkrank, heute werde ich zum Trinker. Sondern in der Regel ist es so, dass die meisten Menschen das Ganze motiviert sehen, das heißt sozial motiviert. Komm, wir gehen mal ein Bier trinken. Es ist ja gesellschaftlich heutzutage teilweise auch verpönt, nichts zu trinken. Man muss sich ja dann teilweise sogar rechtfertigen, dass man nichts trinkt und ist vielleicht auch manchmal sogar in Erklärungsnot. Im Gegensatz zum Gesellschaftstrinker empfindet der spätere Alkoholiker Erleichterung beim Trinken. Das heißt, er empfindet es einfach als Erleichterung und vielleicht trinkt er sich auch seine Sorgen weg, beziehungsweise trinkt sich seine eigene Welt schön. Dabei deutet er dieses angenehme Gefühl eher der Gesellschaft, seiner Umgebung zu, als dem Trinken selbst. Das heißt, er empfindet es einfach in Gesellschaft, beim Kartenspielen, beim Kegeln in der Gesellschaft, auf dem Fest, als angenehm. Somit werden diese und solche Gelegenheiten immer wieder aufgesucht, um das beiläufige Trinken zu genießen. Nach einer gewissen Zeit ist es dann notwendig, den Alkoholpensum bzw. die Alkoholdosis zu erhöhen, um das gleiche euphorische Stadium zu erreichen. Diese Trinkmethode ist ein schleichender Prozess. Sie kann teilweise Monate oder auch Jahre dauern. Dennoch ist der Übergang vom gelegentlichen Trinker zum Erleichterungstrinker sehr, sehr fließend. Gleichzeitig fällt die seelische Toleranz, das heißt, die täglichen Probleme werden weggetrunken und somit ist der Zugriff auf den täglichen Alkoholkonsum eigentlich fast garantiert. Dieser nun fast tägliche Alkoholkonsum fällt weder seiner Umgebung, noch Familien, noch Angehörigen, noch dem Betroffenen selber überhaupt auf. Es wird nichts als verdächtig angesehen. Schon in diesem Stadium des Alkoholkonsums kann es zu kognitiven Einschränkungen kommen, das heißt zu Erinnerungslücken. Das soll heißen, der Trinkende kann normale Gespräche führen und kann auch seiner Arbeit nachgehen. Dennoch kann es eben vorkommen durch diese kognitiven Einschränkungen, dass die Erinnerung an gewisse Gespräche oder an gewisse Arbeiten nicht mehr vorhanden sind oder teilweise nur Erinnerungsfetzen übrig bleiben. Wir kommen jetzt langsam in das Stadium, in die nächste Phase, wo der Alkohol nicht mehr als Getränk gesehen wird, sondern nur noch als Medizin oder als Medizin gesehen wird, als ich brauche das jetzt. Und dann sind wir nämlich ganz, ganz schnell auch beim Heimlichtrinken. Der Trinkende hat nun eine vage Vermutung, eine Vorstellung, dass er anders als andere Menschen trinkt. Und in dieser Situation sucht er förmlich Gelegenheiten zum Trinken. Er animiert andere zum Trinken, beziehungsweise nimmt sich aus den Geselligkeiten, aus der Gesellschaft raus und trinkt heimlich, so dass es keiner merkt, dass es niemandem auffällt. Und so beginnt oder ist das Heimlichtrinken aktuell. Es wird immer mehr und öfter an Alkohol gedacht. Das heißt, bei jeder kleinen Gelegenheit wird auch die Chance genutzt, Alkohol zu trinken. Und die ersten Gläser werden dann in der Regel relativ gierig ein hastiges Runterschlucken des Alkohols vollzogen. Da dem Trinkenden allmählich immer bewusster wird, dass er doch mehr als normal Alkohol trinkt und seine Gedanken, sein Handeln, sein Fühlen sich permanent um den Alkohol dreht, entwickelt er langsam aber sicher Schuldgefühle. Das gehäufte Auftreten von diesen besagten Schuldgefühlen in Verbindung mit dem Heimlichtrinken und den Gedächtnislücken. In diesen Situationen vermeidet der Trinkende Anspielungen auf sein Trinkverhalten von Außenstehenden. Dem Trinkenden wird allmählich bewusst, dass er eventuell ein Alkoholproblem hat. Wir kommen jetzt in eine kritische Phase, dem Kontrollverlust. Das spiegelt sich in dem unwiderstehlichen Verlangen nach mehr Alkohol nach dem ersten Glas. Wir befinden uns nun in einem Stadium, in dem der Trinker dieses unwiderstehliche Verlangen nach mehr Alkohol hat. Dieses Verlangen wird als zwingender Bedarf, als ein Muss empfunden und hält in der Regel so lange an, bis der Trinkende zu betrunken oder zu krank für eine weitere Aufnahme des Alkohols ist. Und dieser alkoholische Exzess braucht nicht durch irgendeine persönliche oder psychisch bedingtes Bedürfnis eingeleitet werden. Es kommt rein aus dem Verlangen. Nicht, dass wir uns missverstehen, dieser Kontrollverlust heißt nicht, dass der Trinkende kontinuierlich trinken muss, sondern dieser Kontrollverlust entsteht in diesem Augenblick, wenn der Trinkende das Trinken anfängt, eben durch das Trinken selbst. Der Trinkende hat in dieser Situation, in dieser Phase immer noch die alleinige Entscheidungsfreiheit, ob und wie viel er trinkt. Das wird sich aber ändern im Verlauf der Alkoholkrankheit. In diesem Zusammenhang wird sicherlich die ein oder andere Frage entstehen, unter anderem eben, warum der Trinkende, wenn er doch schon diese negativen Erfahrungen gemacht hat, diese negativen Exzesse durchlebt hat, warum ihm dann nicht bewusst wird, dass er das Trinken besser sein lässt. In diesem Stadium ist der Trinkende schon alkoholabhängig. Das ist ihm nur noch nicht bewusst, beziehungsweise noch nicht hundertprozentig bewusst. Er glaubt immer noch, alles unter Kontrolle zu haben und jederzeit die freie Entscheidung zu treffen, dass er vom Alkohol wegkommen kann, gar wegkommen muss. Das ist aber ein Irrtum, denn mittlerweile hat ein Vorgang, und zwar die Abhängigkeitserkrankung, in ihm stattgefunden, die ihn nicht in die Lage versetzt, seinen Alkoholkonsum zu reduzieren oder gar zu kontrollieren. Mit dem Einsetzen des Kontrollverlustes beginnt der Alkoholiker, weil so können wir ihn jetzt gerne nennen, sein Trinkverhalten zu erklären und sich Alkoholausreden, Alibi, das heißt Erklärungen zu suchen, die ihn davon selbst überzeugen, dass er diese Kontrolle noch nicht verloren hat. Er redet sich selbst ein, dass er einen guten Grund hat zum Trinken und dass ohne diesen guten Grund er nicht trinken müsste oder das Trinken dementsprechend reduzieren könnte. Und genau in diesem Augenblick setzt der Selbstbetrug des Alkoholikers ein. Und zwar der Selbstbetrug an sich selbst und seiner Umwelt. Und genau dieser Selbstbetrug ist nun beim Alkoholiker der Anfang eines Systems des Erklärens. Und das breitet sich auf alle Ebenen des Lebens aus. Dieses kontinuierliche Erklären und Schönreden ist eine Folge des Kontrollverlustes. Das heißt, der Widerstand gegen die Umwelt, gegen das Tadeln, gegen das Warnen von Freunden, Bekannten und natürlich auch der Familie. Nach außen wird eine große Selbstkontrolle, man habe alles unter Kontrolle, ein großes Selbstbewusstsein suggeriert, aber im Inneren beginnt nach und nach der Verlust der Selbstachtung. Und dieser Verlust der Selbstachtung wird kompensiert mit Großspurigkeit und Extravaganzen. Das heißt, es soll ja, ihn selbst davon überzeugen, dass es ihm noch gar nicht so schlecht geht, dass er noch gar nicht so schlecht dran ist, wie er denn selbst manchmal glaubt. Infolge seines Erklärsystems isoliert sich der Alkoholiker in zunehmendem Maße von seiner Umwelt und gibt auch dieser Umwelt die Schuld an seiner Situation. Und das fördert in zunehmendem Maße ein aggressives Benehmen und eine innere Zerknirschtheit. Das auffällige und teils unangebrachte Verhalten des Alkoholikers gegenüber seiner Umwelt reflektiert auf ihn zurück. Das heißt, er bekommt damit Schuldgefühle und diese Zerknirschtheit in ihm selbst wird im Alkohol ertränkt und somit beginnt ein Teufelskreis und eine Spirale, die nach unten führt. Es gelingt dem Alkoholiker natürlich von Zeit zu Zeit nach meist sozialem Druck auch immer wieder Perioden von völliger Abstinenz. Diese Perioden der Abstinenz sind meist nur von kurzer Dauer und ein Rückfall ist meist nicht ausgeschlossen, denn das Grundproblem wird nicht angegangen und das ist eben der Selbstbetrug. Dieser Selbstbetrug geht teilweise so weit beim Alkoholiker, dass er sich in diesem Selbstbetrug ein Trinksystem anlegt bzw. sich Regeln aufstellt, wann, wo und wie viel er zu welchem Zeitpunkt oder vor welcher Tageszeit trinkt oder nicht trinkt. Aber auch das, diese selbstgesteckten Regeln sind auch nur von kurzer Dauer und dann wird gerne wieder in das alte Muster verfallen. Der nächste Schritt auf dieser Abwärtsspirale und der damit verbundenen Feindseligkeiten gegenüber der Umwelt ist, sich von Freunden abzuwenden und den Arbeitsplatz zu wechseln bzw. sogar ganz zu verlieren, um einem Tadel und Mahnungen von seiner Umwelt aus dem Weg zu gehen. Dieses Sich-Entziehen von seiner Umwelt sieht der Alkoholiker als ein Verlassensein und konzentriert sich im verstärkten Maß auf den Alkohol als Medizin und seinen Seelentröster. Dieses Erklärsystem und die damit verbundene starke Isolation und das dementsprechende Selbstmitleid hat mittlerweile derartige Formen angenommen, dass der Alkoholiker sich geografisch oder gedanklich entfernt in Form von Vorgaukeln, wenn man es gedanklich nimmt, in eine bessere Atmosphäre oder eben geografisch, dass er sich aus seinem bekannten Umfeld verabschiedet. Nicht nur der Alkoholiker entfernt sich von seiner Umwelt, sondern auch das Familienleben leidet, wenn überhaupt noch ein Familienleben besteht. Das heißt, auch die Familienmitglieder ziehen sich dementsprechend von dem Betroffenen zurück. Während sich zu Beginn der Trinkerzeit eine erhöhte Potenz bemerkbar macht und teils an der Ehefrau ausgelassen wird mit teilweise unzumutbaren Forderungen, zeigt sich mit zunehmendem Fortlauf des Alkoholkonsums eine zunehmende Impotenz und damit natürlich auch eine Abnahme des Sexualtriebs. Verschärfend kommt hinzu, dass beim Alkoholiker mit der Zunahme der Impotenz die Feindschaft gegen seine Frau erhöht wird. Im Zuge dieser zunehmenden Impotenz steigert der Alkoholiker die Feindschaft gegenüber seiner Ehefrau und unterstellt dieser einen außerehelichen Geschlechtsverkehr. Dies nennt man alkoholische Eifersucht. Reaktionen seiner Ehefrau auf dieses Fehlverhalten werden von ihm grundsätzlich missverstanden, denn er glaubt, ein anderer Mann stecke dahinter. Mittlerweile sind wir durch die Vernachlässigung der Ernährung und des nachhaltigen Alkoholkonsums bei den ersten Krankenhauseinweisungen angekommen, eben wegen dieser alkoholischen Beschwerden. Das könne sein Gastritis, Leberschäden oder neurotische Störungen. Meistens ist eine stationäre Behandlung erforderlich. Wenn wir in diesem Stadium des Alkoholkonsums angekommen sind, gibt es keinerlei Gewissensbisse mehr. Der Kampf zwischen Alkoholverlangen und den Pflichten des Alltags ist Geschichte, genauso wie die Selbstachtung, dafür eben dementsprechend auch das Selbstmitleid. Es ist eine teilweise komplette Zerrüttung eingetreten. Die moralische sowie körperliche Widerstandskraft des Alkoholikers sind völlig untergraben. Und somit befinden wir uns mittlerweile in der chronischen Phase. Somit sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass der Alkoholiker seinen Tag ohne Alkoholkonsum gar nicht mehr beginnen kann. Diesen Alkohol braucht er einfach morgens gleich nach dem Aufstehen, um den Tag zu beginnen und sich somit zu beruhigen. Der Widerstand des Alkoholikers ist nun komplett gebrochen durch die zunehmend beherrschende Rolle des Alkohols und das damit verbundene morgendliche Trinken. Das heißt, wenn Sie morgen trinken, haben Sie auch den ganzen Tag dementsprechendes Verlangen. Nun ist der Alkoholiker auch schon am helligen Tag teilweise und öfters unter der Woche betrunken. Oft verharrt er mehrere Tage hintereinander in diesem Zustand, sodass dieser verlängerte Rausch ihn teilweise unfähig macht, körperlich und auch geistig noch irgendetwas zu unternehmen oder einer Arbeit nachzugehen. In dieser chronischen Phase ist die Beeinträchtigung des Denkens durch erhebliche Ausfallerscheinungen und sachliche Überlegungen des Alkoholikers nicht mehr möglich. Seine Gedanken verfolgen nur noch krumme Wege, immer Richtung Alkohol. Bei vielen Alkoholikern treten in diesem Stadium die ersten alkoholischen Psychosen auf. Das sind durch Alkohol bedingte Geistesstörungen, Halluzinationen, psychosomatische Wahnvorstellungen sind auch dabei. Weitere Randerscheinungen des Alkoholkonsums sind der Verlust der Moral und auch oft den Verlust der sozialen Stellung. Daher trinkt der Alkoholiker meistens mit Personen weit unter seinem Niveau oder allgemeiner mit Personen, mit denen er sich sonst im Leben eben nicht abgeben würde. Frei nach dem Motto, unter dem Blinden ist der einäugige König. Infolge des chronischen Alkoholkonsums und der damit verbundenen chronischen Alkoholintoxikation treten länger dauernde Schädigungen des Nervensystems auf. Diese Schädigungen des Nervensystems sind teilweise irreparabel. Diese Störungen können sich widerspiegeln in Kribbeln und Taubheitsgefühl sowie in Greif- und Gangstörungen. Das kommt überwiegend in den Händen, Armen und Füßen sowie den Beinen vor. Wenn das Trinken zur Besessenheit wird, und das wird es, aus der Notwendigkeit, Ängste, Zittern, Hemmungen zu überwinden, sieht der Alkoholiker sich gezwungen, ständig zu trinken. Damit nimmt sein Trinken einen Charakter der Besessenheit ein, eine Obsession. Und damit versagt auch irgendwann das Erklärsystem. Denn er hat erkannt, dass die Erklärungen aus seinem Erklärsystem leider nicht mehr greifen und das Leben bzw. die Wirklichkeit unbarmherzig ihm gegenübersteht. Das heißt, ein komplett vollständiges Versagen. Und er weiß keine Antworten mehr, warum er trinkt. Deshalb gesteht er sich eben diese Niederlage ein. Als Folge dieser Niederlage des Alkoholikers sind seelische Zusammenbrüche nicht selten. Diese sind meistens so schwerer Natur, dass die ärztliche Behandlung notwendig ist. Selbstmordversuche sind in diesem Stadium gegeben. Wenn der Alkoholiker, der Alkoholkranke, es hat so weit kommen lassen, dass er so weit gekommen ist, dann kommt er aus dieser Phase des Alkoholkonsums, der Alkoholkrankheit, nicht mehr alleine raus. Das heißt, ein Entzug ist angebracht. In der Regel ist aber ein Entzug mit anschließender Therapie nicht ausreichend. In der Regel werden einfach mehrere Entzüge mit dementsprechendem Abstand eingeleitet. Und aber auch da, es gibt dafür keine Erfolgsgarantie. Ich habe euch versucht nahezulegen, wie einfach und schleichend doch der Alkoholkonsum sein kann mit allen dementsprechenden Folgen, nicht nur für den Betroffenen, für den Alkoholkranken, sondern auch für sein Umfeld. Also wenn ihr nicht wisst, wenn ihr beobachtet in eurem Umfeld oder bei euch selber, dass ihr in eine gewisse Tendenz neigt oder dass jemand aus eurer Familie oder im Umfeld eben in eine Tendenz neigt und ihr nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt oder könnt, dann sucht euch bitte Hilfe. Weitere Infos unter www.seelische-erste-hilfe.de. Die einzelnen Phasen dieser Alkoholkrankheit betrifft Männer und Frauen gleichzeitig. Nichtsdestotrotz überwiegt ganz einfach die Alkoholkrankheit bei Männern. In dem Sinne habe ich eben die Auslegung dieses Podcasts ganz einfach in der R-Form, in der Männerform vorgenommen. Zum Schluss möchte ich mich für das Wertvollste und Schönste, was man einem Menschen schenken kann, bedanken. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Oskar. Tschüss.
Das war Seelische Erste Hilfe, der Podcast für deine seelische Gesundheit. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Für weitere Informationen und Kontakt zu Seelische Erste Hilfe besuche bitte unsere Webseite seelische-erste-hilfe.de.